Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ein Roman über Russlanddeutsche der Filmemacherin Irene Langemann und ein üppiger Band aus dem Nachlass des Jahrhundertzeichners Jean-Jacques Sempé. Zwei Themen, zu denen sie Dirk Fuhrig herzlich begrüßt. Weil in München die Wiesen tobt, dürfen wir unsere Sendung heute einmal deftig bayerisch beginnen. Mit einer literarischen Hommage an die Tourschlampe Doris. So nennt Georg Ringsgwandl tatsächlich die Heldin seines Romans. Der Kabarettist und Musiker hat schon ein paar Erzählungen und Theaterstücke geschrieben. Vor vielen Jahren war er sogar beim Klagenfurter Bachmann-Wettbewerb dabei. Und in einem Musical spielte er den Märchenkönig Ludwig II. Die unvollständigen Aufzeichnungen der Tourschlampe Doris, einer halb fiktive, halb womöglich aus dem prallen Tourneeleben der Bänkelsänger-Kombo gegriffene Person, sind allerdings, glauben wir unserem Kritiker Oliver Jungen, nur ein harmloser Kinderspaß.
Wer sein Leben lang in unmöglichen Leggings auf der Bühne stand, um mit Kopfstimme dadaistischen Blödsinn und subtilen Schlausinn unter die Leute zu bringen, wer zudem Welthits wie Hühnerarsch sei wachsam zu seinem Repertoire zählt und wer dazu noch einen einträglichen Job als offenbar ziemlich guter Kardiologe aufgegeben hat, um sich ganz dieser so durchgeknallten wie gesellschaftskritischen Beschäftigung hingeben zu können, der darf sich, wie Georg Ringsgwandl, der wortgewaltige bayerische Bänkelsänger, der sich selbst Multidilettant nennt, so gut wie alles erlauben. Auch die Erfindung einer Lobhudeltrudel, die 400 Seiten lang die Ringsgwandl-Band und ihren genialen Bandleader feiert. Es handelte sich bei dem Text, so versichert Georg Ringsgwandl mit treuer Miene, um jüngst aufgefundene und nur leicht bearbeitete Notate seiner langjährigen Tourbegleiterin Doris. Neben Auskünften über ihr mittelwildes Privatleben präsentiert diese Erzählerin denn auch massenhaft Bandanekdoten. Aufgewachsen sei diese Doris im reichen München unter ärmlichen Verhältnissen, wie die ersten Seiten in fast schon sozialliterarischer Manier kundtun. Bereits im Teenageralter heuerte sie als Babysitterin bei den Ringsgwandls an. So erhielt sie auch ihren ersten Spitznamen.
Rumduschen ist ein Wort, das Herr Ringsgwandl erfunden hat. Er sagte einmal, Doris, die Rumduscherin vom Garmischer Talkessel. Es klang komisch, aber es stimmte. Bei uns im Gartenhäuschen konnte man nämlich nur baden, wenn man einen Riesentopf Wasser auf den Herd stellte, kräftig einheizte, das Zinkwändchen von draußen reinholte, vorsichtig heißes und kaltes Wasser hineingab, mit dem Zeigefinger die Temperatur prüfte und sich schnell hineinsetzte, ehe die Brühe zu kalt wurde.
Sehr früh sei Doris dann mit dem singenden Kardiologen auf Tour gegangen. Vom 12. Lebensjahr an habe sie das Merchandising für die Band übernommen. So wurde aus der Rumduscherin allmählich die patente Tourschlampe. Nach und nach etablierte sie sich aber zugleich als eine Art Babysitterin für die gesamte Band. Allein Bandleader Georg scheint immer alles im Griff gehabt zu haben. Dass Doris dann vor 13 Jahren spurlos verschwunden sei, habe wohl irgendwie, deutet das Buch an, mit ihrem virtuosen Umgang mit unversteuerten Einnahmen zu tun. Nach den leicht verquälten Versuchen, die durchsichtige Manuskriptfiktion als echte Notate zu verkaufen, wird es allmählich lustiger. Freilich ist man nie sicher, welche der mitunter derben Bandabenteuer auf wahren Begebenheiten beruhen. Mal schlägt sie einen Veranstalter übers Ohr, mal läuft eine Toilette über, mal wird wild kopuliert. Auch der Überblick über die laufend wechselnde Besetzung der Band geht bald verloren. Dabei scheinen die Mitglieder mit Namen wie Chuck oder Skip eher Ringsgwandls hochtourigen Theaterstücken entsprungen zu sein als der schnöden Wirklichkeit. Mit Klarnamen erwähnt wird lediglich und voller Ehrfurcht Nick Woodland, der brillante Gitarrist und langjährige Mitstreiter, dessen müffelnde Klamotten als Signum des echten Rock'n'Rolls gelten.
Nicks Aroma erzählt von den kitschig Stäuvesands in seiner Stammkneipe. Von schweißtreibenden Auftritten in überfüllten Clubs, vom Essensdampf aus der Wirtshausküche und dem Bier, das ihm im Gedränge jemand über den Ärmel schüttete. Nicks Nähe ist für mich so anheimelnd wie die Stube meiner Großmutter.
Es geht also um Sex. Doris steht vor allem auf Techniker, Drogen, im Falle Georgs ist das Café, und Bänkelsang im Gewand des Rock'n'Rolls. Die Aufregung vor einem Auftritt und der ganze Touralltag werden dabei tatsächlich einigermaßen anschaulich. Ganz nebenbei bekommt das Mainstream-Publikum sein Fett weg.
Verdrillte Pointen gehen vor ein paar hundert Ausnahmezuschauern. Für den Großteil der Menschen sind sie eine Bedrohung. Ihr Leben ist so ein Kampf, dass sie allem misstrauen, was über harmlose Kinderspäße hinausgeht.
Dennoch, rundum gelungen ist das Buch nicht. Der naive Erzählton und der fade Und-Dann-Stil nerven mit der Zeit. Die Nebenhandlungen aus Doris Leben zwischen Schule, Schwarzgeld und Liebestrabbel sind allzu unoriginell. Wenn schon ausgedacht, um diese Künstler-Autobiografie aufzulockern, hätte es dann doch auch grell und verrückt zugehen dürfen. So ist die ganze Tourschlampen-Idee kaum mehr als ein harmloser Kinderspaß. Der verdrillten Bandgeschichte des großen Dadaisten Georg Ringsgwandl hätte mehr Dadaismus gut getan.
Oliver Jungen empfiehlt das in seiner Rezension von Die unvollständigen Aufzeichnungen der Tourschlampe Doris. Der Roman von Georg Ringsgwandl ist bei DTV erschienen, hat 448 Seiten und kostet 28 Euro. Irene Langemann wurde in Russland geboren und lebt seit 1990 in Deutschland. Mit ihrer Herkunft hat sie sich in verschiedenen Fernsehfilmen immer wieder beschäftigt. Irene Langemann ist 64 Jahre alt und hat jetzt ihren ersten Roman veröffentlicht, Das Gedächtnis der Töchter. Sie erzählt darin aus der Perspektive von Angehörigen der deutschen Minderheit in Russland. Olga Hochweiß stellt das Familienepos vor.
1969, eine Zeit tiefer Stagnation in der Sowjetunion. Die 11-jährige Vera lebt in Belsk, einem sibirischen Städtchen nahe Omsk, wo sie mit ihren Eltern und dem jüngeren Bruder ein typisch sowjetisches Leben führt. Sie geht in die Schule, liest, übt Klavier und träumt von Reisen nach Amerika, das
ferner scheint als der Mond.
In der Ich-Form erzählt sie unmittelbar von ihrer Welt, die durch ein einziges Wort aus den Fugen gerät.
Faschistin.
So beschimpfen sie eines Tages zwei Klassenkameraden. Faschistka, in kyrillischen Großbuchstaben wiederholt, trifft buchstäblich.
Zwei Schneekugeln treffen die Wangen. Ich presse die Lippen zusammen, schmecke das Salz der Tränen. Feuerpause. Sie formen die nächsten Waffen. Ich habe keine Kraft, mich vom Fleck zu rühren. Eine Zielscheibe, die darum bittet, getroffen zu werden. Das Duo kreischt, Vera ist eine Faschistin.
Veras Nachname Bergen klingt fremd für russische Ohren. Ein knappes Vierteljahrhundert nach dem Sieg der Sowjetunion gegen die Nazis bleibt die deutsche Herkunft im Klassenbuch vermerkt eine Hypothek. So sehr Veras Eltern auch als Ärztin bzw. Lehrer sogar gewisse gesellschaftliche Anerkennung genießen, so sehr prägt latente Unsicherheit ihr Leben. Alles ist möglich. Jeden Moment können sich die Dinge wieder ändern. Mit dieser Angst leben die Eltern, die nicht freiwillig nach Sibirien gekommen sind, seit Kindertagen. Nach der Beschimpfung wächst auch Veras Verunsicherung. Gleichzeitig aber ist das Interesse des Kindes an der Geschichte seiner Vorfahren geweckt. Über einen Zeitraum von rund 200 Jahren wird sie im Roman aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Unchronologisch und episodenhaft geht es hin und her zwischen den Epochen. Diverse Protagonistinnen stehen dabei im Zentrum, Veras Groß- und Urgroßmütter, der anarchistische Onkel, vor allem aber Veras Mutter Anna Harder, deren Tagebuch aus den 1940er und 50er Jahren den zentralen Gedächtnisspeicher der Familie und ein Hauptnarrativ des Romans bildet. Auch mündlich tradierte Anekdoten und Erinnerungen einzelner Vorfahren sind in ihrer Chronik festgehalten. Diese Vorfahren waren Angehörige einer strenggläubigen Mennonitenfamilie, die im frühen 18. Jahrhundert aus Westpreußen nach Russland kam. Religion, kulturelle Bräuche und der Plautditsch genannte altertümliche Dialekt flankieren die wechselnden Erzählstränge mit anschaulichen Details. Irene Langemann grundiert ihren Erstling mit quasi enzyklopädischem Wissen und rekurriert auf diverse historische Daten und Dekrete, die unmittelbare Auswirkungen auf die Deutschen in Russland hatten. Deutlich prägt den Roman ein journalistisch-aufklärerischer Duktus, wenn es etwa um Katharina die Große geht, die als einstige Sophie von Anhalt-Zerbst durch Heirat Zarin von Russland wurde.
Bei ihren Reisen durch Südrussland erkannte die Zarin, was den Steppenlandschaften, die unter Nomadenüberfällen litten, fehlte: Menschen und Frieden. Sie entschied sich, deutsche Einwanderer nach Russland zu locken. In Mutters Chronik gibt es dazu einen erklärenden Eintrag. 1763 verfasste Katharina die Große ein Manifest, das jedem deutschen Einwanderer erlaubte, sich in Russland niederzulassen. Für die ersten 30 Jahre sicherte die Zarin den Kolonisten Steuerfreiheit sowie fruchtbares Land zu. Verarmt durch Kriege und Missernten sahen viele deutsche Bauern und Handwerker in der Auswanderung nach Russland die einzige Möglichkeit, ihrer Not zu entkommen.
Privilegien und bescheidenen Wohlstand der Deutschen in Russland beenden spätestens die Oktoberrevolution und der nachfolgende Bürgerkrieg. Aus der deutschen Kolonie Rosenau, heute auf dem Gebiet der Ukraine, wird das sowjetische Rosanovka. Landwirtschaftlicher Besitz wird enteignet. Die daraus entstandene große Hungersnot, der Holodomor, kostet Millionen Menschen das Leben. Ende der 1930er Jahre beginnt der große Terror und damit auch die gezielte Verfolgung der Russlanddeutschen. Die Brutalität der Stalinzeit zeichnet Anna Haders Tagebuch besonders eindringlich nach. Die Familie wird nach Kasachstan deportiert, wo man die Menschen im Nirgendwo aussetzt. Sie graben sich im festgefrorenen Boden als Behausung Erdlöcher. Nach dem Überfall der Nazis auf die Sowjetunion werden die Russlanddeutschen in Arbeitsarmeen eingezogen. Anna, gerade fertig mit der Schule, schuftet bis Ende der 1950er Jahre als Holzfällerin in der sibirischen Taiga, wo viele der Zwangsarbeitenden durch Auszehrung, Hunger und Erschöpfung sterben. Annas Tagebuchaufzeichnungen sind so niederschmetternd leidvoll, dass man sich als Leserin fast danach sehnt, in Veras Leben der 1970er Jahre zurückkehren zu können, das trotz aller Einschränkungen für sie doch zu einem Sprungbrett in die Zukunft wird.
Ich schließe Frieden mit meiner Herkunft. Doch viele Fragen bleiben unbeantwortet. Wenn von Generation zu Generation Hunger und Elend das Leben beherrschen, hinterlässt das Spuren bei den Nachkommen? Entstehen so Demut und Unsicherheit? Oder das Gegenteil, Würde und Lebensmut? Meine Gedanken springen zwischen Vergangenem und Zukünftigem. Ich werde weggehen. Werde ich das Sibirien in mir überwinden können?
Sensibel und anschaulich zeichnet Irene Langemann die Entwicklung und Identitätssuche ihrer Hauptfigur Vera nach. Zwischen erzählerischer Prosa, genau recherchiertem Faktenwissen und suchender Essayistik oszilliert die Sprache dieses knapp 500-seitigen, dichten und komplexen Epos, das verschiedene Ebenen eindrücklich verschränkt. Als Coming-of-Age-Roman, als historischer Roman, vor allem aber als stark autobiografischer Familienroman. Unschwer ist Vera als alter Ego der Autorin zu erkennen, die 1959 im sibirischen Isilkul als Nachfahrin russlanddeutscher Mennoniten geboren wurde. Ihr spätes Romandebüt, Das Gedächtnis der Töchter, hat die Autorin ihren Eltern Elisabeth Isaak und Heinrich Langemann gewidmet. Man muss davon ausgehen, dass hier nichts erfunden ist und das Schicksal dieser Familie exemplarisch für Hunderttausende andere steht.
Eine sehr angetane Olga Hochweis zu Irene Langmanns Buch Das Gedächtnis der Töchter, erschienen bei Friedenauer Presse, 477 Seiten für 28 €. Le Petit Nicolas, der kleine Nick, ist der Klassiker von Jean-Jacques Sempé. 1959 erschien dieses Kinderbuch. Letztes Jahr ist der berühmte Zeichner gestorben, kurz vor seinem 90. Geburtstag. Sempé hat Dutzende Bände veröffentlicht, hunderte seiner puristischen Zeichnungen sind in französischen Magazinen und Tageszeitungen erschienen. Einsame Radfahrer, dicht gedrängt sitzende Köpfe in Pariser Cafés oder Frauen in Sonnenhüten, die verloren in die Gegend blicken. Sempé hat Menschen in Frankreich von den 60er Jahren bis in die unmittelbare Gegenwart aufgespießt in einem heiter melancholischen Gestos. Im Diogenes Verlag ist ein Band erschienen, der aus Sempés Nachlass Skizzen und Vorstufen zu seinen legendären Sketchen versammelt. Anna von Planta hat für den Zürcher Verlag über viele Jahre hinweg als Lektorin die deutschen Ausgaben von Sempés Büchern betreut und mit ihr habe ich über den Zeichner gesprochen. Guten Tag, Frau von Planta.
Guten Tag, Herr Furig.
Der Band heißt Träumen und Zeichnen. Das Besondere daran ist, dass Patrick Modiano ein Vorwort dazu geschrieben hat. Der Literaturnobelpreisträger, der Französische, lobt darin Sempés Schlichtheit, die Leichtigkeit seines Strichs und vergleicht seine Tätigkeit mit der Arbeit von Tänzern, deren Aufführung unendlich federnd erscheint, während unendliche Anstrengungen, unendliches Proben dahinter steckt. Wie war denn das Verhältnis zwischen Sempé und dem Nobelpreisträger Modiano? Was verband denn die beiden?
Also das war ein ganz langes Verhältnis eigentlich. Der Sempé war älter als Modiano, der 45 geboren war. Sie lernten sich über Pierre Le Tan kennen, der wie Sempé Cover für den New Yorker zeichnete und mit dem Modiano viel zusammenarbeitete. Und Saint-Pé wie Modiano waren beide obsessive Spaziergänger. Beide wohnten damals in Saint-Germain-des-Prés, das nicht wie heute total unerschwinglich ist, sondern wo alle wohnten. François Sagan, Sartre, Beauvoir, Catherine Deneuve. Sie wohnten also um die Ecke voneinander und auch gingen ständig beide in den Jardin du Luxembourg, wo Saint-Pé immer den Schachspielern zusah.
Das heißt, sie kannten sich also auch aus dem Alltag, jetzt nicht nur über die Kunst.
Sie kannten sich aus dem Alltag, sie aßen regelmäßig zusammen, auch mit ihren Frauen. Und eines Tages, als die beiden sich einmal wieder über den Weg liefen, sagte Modianos Frau, so geht das nicht weiter, ihr müsst was zusammen machen. Und Jean-Jacques Saint-Pé hatte gleich an Ort und Stelle eine Idee und sagte, es geht um ein kleines Mädchen, sie heißt Catherine Certitude, trägt eine Brille und sobald sie die Brille ablegt, ist die Welt eine andere. Und angeblich hat Modiano hintergründig gelächelt. Kurz darauf ist er mit den ersten Seiten einer Kindergeschichte bei Saint-Pé angerückt. Sie haben geredet, Saint-Pé hat sofort angefangen zu zeichnen, Modiano hat weitergeschrieben, kam wieder vorbei, etc.
Also Catherine, die kleine Tänzerin ist das ja, dieser Band, an dem die beiden gemeinsam gearbeitet haben, nicht wahr?
Genau. Also es ist wohl keine so enge Künstlerfreundschaft gewesen, wie etwa die mit René Goscinny oder mit Patrick Süskind, aber dennoch eine Konstante bis zuletzt.
Lässt sich eigentlich auch eine Verbindung ziehen zwischen dem Zeichnen von Saint-Pé und dem Schreiben des Romanciers Modiano?
Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich würde sagen, es ist das Ausgelassene, das nur Angedeutete, das Ungesagte, alles, was nicht ausgesprochen wird und was zum Beispiel in Catherine, die kleine Tänzerin, eine ebenso poetische wie gefährliche Dimension annimmt. Mit einer geheimnisvollen, höchst gefährdeten Vaterfigur, die eigentlich auf dem Schwarzmarkt Geschäfte treibt, eben typisch Modiano. Bei Jean-Jacques Saint-Pé ist das Auslassen, das nur Angedeutete, gleichsam das Geheimnis seines Zeichenstils. Aber das Ungesagte, auch die kleinen Lügen, sind auch die Motoren seiner eigenen Bildgeschichten, wie in Benjamin Kiesel oder Das Geheimnis des Fahrradhändlers.
Dieses Buch, das jetzt vorliegt, das ist ja so eine Art Skizzenbuch, wo keine fertigen Zeichnungen zu sehen sind, sondern eher der Weg hin zu einer Zeichnung. Wie würden Sie denn Jean-Jacques Saint-Pés Technik beschreiben? Es hat doch was Tastendes, aber auch was Perfektionistisches, weil er macht ja so viele Arbeitsschritte, bis es dann wirklich ganz genau so aussieht, wie er es wollte.
Ja, der Weg, das hat Jean-Jacques Saint-Pé auch im Gespräch mit uns, aber auch immer in Interviews wieder geschildert, war, wie qualvoll der Weg vom weißen Blatt bis zur ersten Idee und dann von der Idee zur vollendeten Zeichnung war. Die Losung war, nicht verzweifeln, weitermachen. Und man sieht es in den, wie Sie sagen, auch in dem Band Träumen und Zeichnen andeutungsweise ziemlich gut. Da ist zuerst eine Figur, ein veränderter Gesichtsausdruck, dann das Umfeld, die Situation, in der die Figur plötzlich winzig ist und irgendwas Prätentiöses sagt. Die bisweilen fast idyllische Atmosphäre kommt dazu und dann kommt noch eine bissige Bildunterschrift und alles ist nochmal anders. Und loslassen, sagte Saint-Pé immer, er konnte eine Arbeit oft erst, wenn der Kurierdienst kam, um die Zeichnung abzuholen.
Und dennoch wirkten Jean-Jacques Saint-Pés Zeichnungen immer so perfekt und auf den Punkt. Anna von Planta war das, die als Lektorin bei Diogenes Saint-Pés Werk in deutscher Übersetzung betreut hat. Träumen und Zeichnen aus den Skizzenbüchern heißt der prächtige Band aus dem Nachlass. Friederike Kohl hat die Texte übersetzt. 240 Seiten kosten 36 Euro. Das war's vom Büchermarkt. Forschung aktuell stellt gleich neue Impfstoffe gegen Atemwegserkrankungen bei Säuglingen vor. Dirk Fuhrig wünscht noch einen schönen Nachmittag.